Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Friem.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Friem und ich bin heute euer Gastgeber. Sanieren und finanzieren in Osteuropa. Wie geht das? So lautet heute unser Thema, denn viele deutsche Unternehmen mit Produktion in Osteuropa kränkeln gerade. Andere überlegen, ob sie nicht vielleicht verlagern sollen. Und in beiden Fällen kann das mit der Finanzierung schwierig werden. Und darüber und über einiges mehr wollen wir heute sprechen. Dafür habe ich mir zwei Experten ins Studio eingeladen, die ich euch gern kurz vorstelle. Ich beginne mit dem Anwalt in unserer Runde. Dr. Michael Löser ist Partner bei Aderholt in Düsseldorf und als solcher ein absoluter Sanierungsspezialist. Und er hat auch viel Erfahrung in Osteuropa gesammelt. Ich freue mich darum sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Michael.
Vielen Dank. Jetzt hast du mich ja gleich beleidigt direkt zum Anfang und mich Anwalt bezeichnet.
Okay, was bist du denn?
Ja, von der Ausbildung bin ich Anwalt, aber nicht wirklich so, wie man sich das vorstellt. Ich mache Sanierung und Restrukturierung und bin in dem Bereich unterwegs und nicht so, wie man sich klassische Anwälte vorstellt. Ist sicherlich ein bisschen provokativ, die Aussage, aber gerade im Bereich Sanierung ist es oft erforderlich, ein bisschen Angst zu nehmen und den Leuten zu erklären, dass es nicht darum geht, Recht zu haben, sondern wirtschaftlich sinnvolle Lösungen zu entwickeln.
Achso, ich habe gedacht, ihr müsst immer am Anfang erst ein bisschen Angst schüren, um ein großes Mandat zu bekommen und dann hinten raus nehmt ihr die Angst und schreibt dafür eine möglichst große Rechnung.
Da hattest du wahrscheinlich schon einige von Kollegen hier, die nach dem Muster vorgehen. Wir versuchen es anders zu machen, aber wer weiß, das müssen dann die Mandanten sagen, wie sie nachher das Ganze fanden.
Na, ich werde mich mal im Markt umhören. Bevor wir da in ein Thema einsteigen, das zwar sehr interessant ist, aber gar nicht das des heutigen Tages, stelle ich noch unseren Co-Gastgeber vor. Das ist Tristan Berndt. Ja, ich sag mal, er finanziert auch dann, wenn andere ein bisschen zurückhaltend werden, allerdings auch nicht alles. Tristan ist Projektmanager Finanzierung und Leasing bei der Nordleasing und ausgebildeter Leasing-Fachwirt. Seit einigen Jahren hat er sich dem Sale and Leaseback verschrieben, das ja gerne in etwas schwierigeren Situationen zum Einsatz kommt, aber vielleicht noch nicht oft genug. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass du mit dabei bist, Tristan.
Moin in die Runde. Ich freue mich, hier zu sein.
Das tun wir auch. Lass uns zum Auftakt noch mal ein bisschen über den Markt für Restrukturierung sprechen. Michael, wie sieht's gerade aus? Ist einiges los an der Sanierungsfront? Werdet ihr der Anfragen noch Herr, die da auf euch zurollen?
Ja, es ist sicherlich viel los. Und das, was man sieht bei diesen Wellenbewegungen in der Restrukturierung, dass wenn viel kommt, oft auch ein Stückchen mehr Einigungsbereitschaft da ist, weil ja viele Beteiligte viele Fälle auf dem Tisch haben und es geht an manchen Stellen schneller. Aber insgesamt ist es schon eine herausfordernde Situation gerade, das ist so.
Wir haben ja Sale and Leaseback mit der Nordleasing hier vertreten und natürlich soll das auch eine große Rolle spielen, weil es sicherlich ein vernünftiger Lösungsansatz in verschiedenen Situationen sein kann. Jetzt könnte ich dich fragen, Tristan, was ist Sale and Leaseback? Aber mache ich nicht. Ich frage Michael aus der Sicht des Beraters, nicht des Anwalts explizit, was ist denn aus deiner Sicht Sale and Leaseback?
Tja, also Sale and Leaseback, man müsste ja anfangen mit der Frage, was ist Leasing und warum gibt es Leasing? Das hat ja eigentlich verschiedene Gründe. Einmal steuerliche Gründe, dass man den Aufwand sofort geltend machen kann und sicherlich auch einen wichtigen Punkt, nämlich der Leasinggeber weiß häufig mehr über das Leasinggut, das er finanziert und damit kann er anders das Ganze bewerten. Und das ist, glaube ich, auch die Grundlage für Sale and Leaseback. Das ist ja dann am Ende nur der Umstand, dass ich einen Vermögensgegenstand, der schon im Unternehmen vorhanden ist, dann verkaufe an den Leasinggeber, zum späteren Zeitpunkt dann zurücklease. Also eigentlich eine dem Leasing extrem vergleichbare Funktion, nur halt mit einem englischen Wort davor und einem Verkauf davor. Ansonsten sehe ich es so wie Leasing. Aber Tristan, ergänzt du gerne als Experte auf der Ebene?
Man kann das schon so sehen. Also die Sale-and-Lease-Back-Transaktionen sind ja, wenn man es genau betrachtet, zwei ineinander getrennte Transaktionen. Wir haben einmal den Verkauf des Assets, des Objekts und dann hinten raus einen klassischen Leasingvertrag, Finanzierungsleasingvertrag mit einem Restwert über eine vorher gefertigte Laufzeit. Wenn man es relativ einfach benennen will, ist es wirklich einfach die Umwandlung von gebundenem Anlagevermögen in Liquidität. Und da ist eine Sale-and-Lease-Back-Transaktion vor allem in einer momentanen Situation natürlich immer ein probates Mittel, um Unternehmen in Restrukturierungssituationen oder auch in Sondersituationen Liquidität zur Verfügung zu stellen.
Wenn wir das Ganze nochmal ins Rechtliche übersetzen, kann man sich auch fragen, warum gibt es diese Konstruktion, die sich so besonders anhört? Hintergrund ist ja eigentlich das Rechtssystem, das gewisse Möglichkeiten damit dir gibt. Wenn ihr das Sale and Lease Back macht, dann habt ihr weitergehende Rechte an den Gegenständen. Es steht in eurem Eigentum, wie die Juristen sagen. Ja, und wenn es vor allem zu dem Fall kommt, dass die Insolvenz eintritt, die natürlich keiner haben möchte, dann ist es eure Maschine oder eure Anlage und ihr könnt sie selbst verwerten. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum es Sale and Lease Back gibt.
Absolut. Die Sicherheiten oder die Betrachtung des Assets als Sicherheit kam ja auch schon mal zur Sprache und die ist in einer gewissen Form auch sicherlich ganz, ganz wichtig. Das Asset ist das Risiko, was wir einschätzen können und wo wir auch wissen, wie der im Liquiditätsfall, wie wir mit dem Asset umzugehen haben und wie der Zweitmarkt aussieht. Und was du gerade schon meinst, Michael, im Falle der Insolvenz des Unternehmens haben wir einfach die Möglichkeit, sogenannte Aussonderungsrecht. Das heißt, wir sind als Eigentümer vollumfänglich mit der Verwertung betraut und können das Objekt einfach herausnehmen und verkaufen und sind nicht auf die Masse des Insolvenzverwalters angewiesen.
Wir werden gleich nochmal drüber sprechen, ob das alles so auch in den osteuropäischen Ländern gilt, weil das ja eigentlich unser Thema ist. Ich möchte aber vorher gerne noch mal ein bisschen über den aktuellen Markt sprechen. Wir hatten eben gesagt, Restrukturierungen werden häufiger, Tristan. Ihr seid mit all euren Kollegen, die das auch machen, und so viele Anbieter sind es ja nicht, gerne auch im restrukturierungsnahen Umfeld unterwegs. Das heißt, in irgendeiner Weise seid ihr ja vermutlich betroffen. Wie sieht's bei euch, wie sieht's vielleicht auch, was du bei den Kollegen siehst, da aktuell im Portfolio aus?
Wir oder die Branche, die Marktbegleiter, und wie du schon meinst, der Markt ist ja nicht so groß. Es gibt ein paar Spezialisten, die in diesem Sale-and-Lease-Back-Markt tätig sind, haben natürlich in den letzten Jahren vermehrt im Automotive-Bereich unterstützt, viel im Kunststoffbereich etc. Und es war über Jahre so, dass das Asset ein statisches Risiko war. Wir wussten genau, das Asset ist nach 2 Jahren Summe X wert. Und dadurch, dass der Markt sich natürlich sehr volatil verändert, der Maschinenmarkt, und wir sicherlich auch Maschinenanbieter im Ausland haben, können wir gerne nach Asien schauen oder auch ins nähere Umland, haben wir bei weitem nicht mehr die Werte für Maschinen, die wir vielleicht vor 2, 3 Jahren angesetzt haben. Und das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, vor der auch die Marktbegleiter stehen und wo wir jetzt natürlich unsere Schlüsse draus ziehen müssen und einfach vielleicht auch ein bisschen, ja, fast schon hemdsärmeliger rangehen an die Geschichte. Also wirklich einfach mal in den Markt hineingehen und zu horchen, wie können wir die Maschinen veräußern und welche alternativen Möglichkeiten können wir vielleicht auch unseren Kunden und Beratern an die Seite geben, weil natürlich wir nicht mehr die Werte bekommen, die wir vielleicht vor 2, 3 Jahren bekommen haben für Objekte.
Wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr diese Werte nicht mehr bekommt, was heißt das denn für euer Neugeschäft? Könnt ihr doch eigentlich nicht mehr in dem Umfang finanzieren, wie ihr das noch vor 2, 3 Jahren gemacht habt, auf dasselbe Gut?
Ja, es ist so, dass die Objektwerte, ich mache ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir für eine Maschine vor 3 Jahren als Summe 1 auf den Zettel geschrieben hätten, sind wir jetzt vielleicht nur noch bei 0,7. Wir haben einfach einen Werteverfall von 30 bis teilweise 40-45% bei Einzelmaschinen. Und das ist für uns eine Herausforderung. Bei neuen Verträgen können die Marktbegleiter und auch wir mit der Nordleasing natürlich sehr gut drauf reagieren, weil wir die Verträge einfach abwerten müssen und dementsprechend geringere Werte an die Verträge schreiben. Wir haben natürlich aber die Herausforderung, wenn jemand wie Michael auf uns zukommt, dort wird ja auch eine gewisse Summe erwartet für das Anlagevermögen. Und jetzt sind wir dort in der Situation, dass wir dann sehr kreativ werden müssen, um unseren Kunden oder auch beratenden Unternehmen auf die geforderte Summe oder auf die gewünschte Summe zu kommen, damit das Unternehmen auch wirklich einfach die benötigte Liquidität bekommt.
Oder bin ich aber gespannt. Michael, wie sieht denn eine solche Kreativität dann aus, wenn die Finanzierungssumme selber erstmal nicht mehr dieselbe ist wie noch vor einigen Jahren?
Ja, für uns ist ja erstmal der Ansatz überhaupt, dass man mit dem Sale Lease Back manchmal den Knoten durchschlagen kann in der Sanierung. Wir haben als Ausgangssituation Unternehmen, die lange Zeit vielleicht gesund waren, dann in eine wirtschaftliche Krise kommen und erstmalig dem Ganzen ausgesetzt sind. Die haben vorher Banken als Finanzierer und möglicherweise haben die Banken irgendwann, als es etwas schwieriger wurde, gesagt, wir möchten, dass die Maschinen uns als Sicherheit übereignet werden. Aber aus Sicht der Banken sind die Maschinen in der Bewertung nahezu null wert, weil die das nicht einschätzen können, was die Maschinen wert sind, internen Richtlinien unterliegen für Sicherheitenbewertungen. Und ja, wenn ich Tristans Beispiel aufnehme und er sagt mir, 0,7 ist vielleicht unser Wert, dann sagt die Bank, in der internen Bewertung ist es 0,1 wert. Und da ist der Gap, in dem wir was heben können. Gerade dieser Unterschied zwischen der internen Bewertung und der Spezialisierung von jemandem wie der Nordleasing, die sagen können, ja, die Maschine, wir trauen uns 0,7 zu, dann ist das ein Liquiditätszufluss, den wir generieren können und der gerade in der Sanierung extrem wertvoll sein kann. Und das ist der Baustein, warum wir das Sale Lease Back gerne verwenden in Sanierungssituationen, um dort Mittel zu heben und die Leute, die Beteiligten dazu zu bewegen, am Sanierungskonzept zuzustimmen.
Okay, dann lass uns jetzt mal zu unserem Kernthema Osteuropa kommen und erstmal vielleicht die Frage klären, was sind das eigentlich für Länder, über die wir da sprechen? Da gibt es Länder, die waren, sagen wir mal, nach der Wende sehr en vogue, dann kam die nächste Welle. Was ist die nächste? Also was sind die Länder von gestern, von heute und von morgen, ist meine Frage.
Die Länder von gestern klingt ja fast schon ein bisschen despektierlich den Ländern gegenüber. Die Länder, wo wirklich sehr, sehr gut gearbeitet und gewirtschaftet wird, sind Polen und Tschechien, kann man da, glaube ich, an erster Stelle nennen, wo wir...
Aber die sind jetzt ein bisschen teuer geworden einfach, oder?
Man nähert sich dann dem deutschen Standard an, nicht nur von der Produktion, sondern auch vom Lohnniveau her. Und das ist ja auch der Grund, warum wir im Bereich Automotive die Unternehmen sehen, die jetzt immer weiter Richtung Osten wandern. Tschechien und Polen waren dann vielleicht doch gestern, wie du es gerade formuliert hast. Und als nächstes haben wir die Slowakei, auch sehr stark im Automotive-Bereich, und Rumänien und mal schauen, welche Länder noch kommen. Es kann durchaus sein, dass wir noch weiter Richtung Südosteuropa gehen. Wir haben ja gestern auch vom Außenminister gesehen, wir wollen jetzt Albanien noch näher reinbringen. Binnenmärkte entwickeln sich ja immer schneller. Das heißt, wir können Albanien, wen haben wir noch? Südmazedonien etc. sind alles sicherlich Länder, die über kurz oder lang auch in den produzierenden Bereich mit einsteigen wollen und dann so als Verbindung nach Griechenland. Ich glaube, das ist eine Achse, die sehr, sehr interessant sein kann.
Wobei, Tristan, ich habe ja ein bisschen anderes Gefühl, was die Entscheidungsfindung bei euch angeht dazu. Es hört sich ja beinahe so an, als ob ihr schaut, welche Länder sich wirtschaftlich gut entwickeln und ihr danach euer Portfolio ausrichtet. Mein Gefühl ist eher, ihr schaut darauf, welche Länder ein ähnliches Rechtssystem haben wie hier, in denen ihr auch Aussonderungsrechte oder Vergleichbares geltend machen könnt. Und das ist der entscheidende Faktor für die Frage, ob ihr euer Produkt dort anbieten könnt.
Absolut. Das hast du komplett recht. Sind, glaube ich, auch zwei Faktoren, die wir betrachten müssen. Einmal ist es wirklich die Rechtssystematik. In Ungarn zum Beispiel haben wir auch ein Rechtssystem, wo wir unsere Aussonderung gut durchsetzen könnten. Aber wir müssen auch beide oder alle drei Recht bekommen und Recht haben, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und Ungarn ist zum Beispiel ein Land, wo man jetzt trotz aller rechtlichen Grundvoraussetzungen vielleicht nur bedingt als Asset-Finanzierer tätig werden möchte.
Und das verstehe ich, ja.
Und momentan ist es so, dass wir in Polen und Tschechien sehr aktiv sind und wir einfach die Märkte beobachten und schauen, in welchen Ländern könnte es zu Bedarf an unserer Finanzierungsform kommen, um vielleicht ein, zwei Schritte vor den jeweiligen Unternehmen zu sein. Wenn die Unternehmen auf uns zukommen, eine rechtliche Prüfung eines Landes dauert natürlich immer seine Zeit und vor allem bei unserer Finanzierungsform ist die Liquidität ja, wird häufig sehr, sehr schnell benötigt. Und Schnelligkeit ist da immens wichtig. Und dementsprechend versuchen wir, immer den Markt so ein bisschen zu scannen, um zu schauen, okay, wo könnte es denn relevant sein, wie jetzt gerade Rumänien zum Beispiel.
Wenn man ein oder zwei Schritte vor den Unternehmen sein will, muss man sich dann nicht jetzt auch schon die Ukraine angucken?
Müsste man sicherlich, allerdings würde ich dann meinen, wäre das eher vielleicht für Leasinggeber ein Fall sein. Für das Thema Sale and Leaseback, wie es die Nordleasing macht, ist man eigentlich eine Stufe später dran. So zumindest mein Verständnis, korrigiere mich gerne, Tristan. Mein Verständnis ist eigentlich eher so, ihr geht dorthin, wo Unternehmen schon sind und wo die Maschinen üblicherweise auch schon vor Ort sind, vielleicht schon ein paar Jahre genutzt wurden. Und dann nutzt ihr gerade diesen Punkt, dass die Maschinen schon ein Stück weit abgeschrieben sind und ihr könnt dann gerade damit Werte heben mit eurem Ansatz. So richtig verstanden?
Das ist sicherlich der Hauptteil unserer Verträge, unserer Kunden, wo wir ältere Güter, die teilweise schon abgeschrieben sind, einfach dann zusätzliche Liquidität durch die Differenz Buchwert und tatsächlichen Wert heben können und Liquidität freisetzen. Deswegen in der Ukraine bin ich komplett bei dir. Da wird es wahrscheinlich eher klassische Leasinggeber betreffen, weil wir dort über immense Neuinvestitionen reden werden, wenn, wir wissen alle nicht wann, aber irgendwann hoffen wir, dass dort wieder ein Stück weit Normalität eintritt, dass es wieder ein wenig normaler wird vor Ort und wir dann auch dort unterstützen können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer die Möglichkeit, was wir jetzt auch in anderen osteuropäischen Ländern machen, mit Neuinvestitionen zu unterstützen. Also wirklich auch bei neuen Maschinen oder jungen Gebrauchten, sagt man bei Autos, dort Liquidität freizusetzen, weil die Banken natürlich, da hatten wir letztes Mal auch schon einen Fall, die Bankenwelt dort sehr restriktiv und sehr vorsichtig ist und noch deutlich länger braucht, Unternehmen vielleicht finanziell zu unterstützen, wenn man ins osteuropäische Ausland will.
Vielleicht können wir uns dem erst noch mal ein bisschen widmen. Also Sale and Leaseback ist ja jetzt, will euch nicht zu nahe treten, aber selten First Choice, sondern das macht man, wenn andere Dinge, klassische Bankenfinanzierungen nicht funktionieren. Also wenn zu den Unternehmen nach Osteuropa geht, dann versucht es ja in der Regel erstmal lokal zu finanzieren. Warum ist das so schwierig?
Das ja, du triffst es ja auf den Punkt, was der Ansatz von dem Sale Leaseback ist. Das klassische Beispiel aus meiner Sicht wäre, wir haben ein deutsches Unternehmen im Mittelstand, das mit der Produktion in Deutschland begonnen hat und irgendwann gemerkt hat, naja, wir müssen einen Teil unserer Produktion oder vermehrt Richtung Osteuropa verlagern. Dann hat man in diesem osteuropäischen Land, nehmen wir Tschechien als Beispiel, eine Tochtergesellschaft gegründet und Maschinen, die man vielleicht schon in Deutschland genutzt hat, dorthin transportiert und mit geringeren Lohnkosten dort dann produziert. Und diese Finanzierung der Tochtergesellschaft erfolgte häufig erstmal aus dem deutschen Unternehmen heraus in den dortigen Finanzierungslinien. Je größer das Ganze dann wird, desto mehr hat man vielleicht den Wunsch, originär in Tschechien eine Finanzierung zu bekommen. Das klappt aber möglicherweise nicht so schnell. Und dann werden irgendwann die Finanzierer in Deutschland unruhig und sagen, na, wo ist denn eigentlich das Geld, das wir dem deutschen Unternehmen gegeben haben? Und dann merken die, ups, da ist ja vieles nach Tschechien geflossen. Das finden wir jetzt aber eigentlich nicht so gut. Wir hätten gerne unsere Kredite zurück. Und gerade wenn es schwieriger wird.
Warum finden die das nicht so gut?
Naja, weil es natürlich für die deutschen Finanzierer dann nicht mehr deren eigentlicher Verwendungszweck ist, der Geld. Das ist nicht mehr operativ ein Unternehmen in Deutschland, dem sie das Geld gegeben haben, sondern sie haben eigentlich Equity-Finanzierung gemacht, indem sie dem deutschen Unternehmen Geld geliehen haben, das dann nach Osteuropa, nach Tschechien vielleicht geflossen ist, um eine Tochtergesellschaft aufzubauen. Und wenn es in die Krise gerät, dann wird es schwierig, die Gelder aus einer Tochtergesellschaft wieder nach Deutschland zu transferieren. Das ist einfach eine Risikobetrachtung im Ganzen. Und gerade in Krisenfällen wird es schwierig. Und dann kann das Sale and Leaseback ein sehr guter Mechanismus sein, um mit den Vermögenswerten in Tschechien wieder Liquidität zu generieren und die Rückflüsse zu generieren. Und dann hat man es lokal dort finanziert und formal selbst, klar, ihr seid ein Unternehmen aus Hamburg, aber ihr finanziert ja dann originär auch die Mittel Richtung Tschechien. Und insofern ist das ein Kapitalfluss, der helfen kann.
Kann ich nichts hinzufügen. Das war wirklich perfekt formuliert. Genau so sieht's aus.
Vielleicht kannst du noch hinzufügen, in welchen Fällen das nicht funktioniert. Also was sind für euch Ausschlusskriterien, wo ihr sagt, da sind nicht mal wir noch mit dabei?
Auch da haben wir natürlich eine deutlich restriktivere Herangehensweise als noch vor 3-4 Jahren, wo man vielleicht ein bisschen lockerer sich den Markt angeschaut hat und auch mal ins Risiko gegangen ist, weil man dachte, okay, die Maschinen kann man im Zweifelsfall immer noch verwerten. Mittlerweile ist es so, dass wir bei nicht namhaften Herstellern, häufig aus dem asiatischen Raum, natürlich vorsichtiger sind oder mit höheren Abschlägen arbeiten. Und dann gibt es auch Branchen, in denen wir natürlich mit gewisser Vorsicht nur noch agieren. Das im Automotive-Bereich ist nicht so. Dort haben wir natürlich immer sehr ähnliche Maschinenparks bei den verschiedenen Unternehmen. Aber generell ist es trotzdem so, dass wir als Maschinenfinanzierer auch als solcher wahrgenommen werden wollen. Und dementsprechend gibt es eigentlich wenig Ausschlusskriterien, weder was das Alter der Maschine angeht, noch was die Hersteller angeht, bis auf so ein paar Einzelheiten. Aber im Großen und Ganzen sind eigentlich alle produzierenden Unternehmen, die eine deutsche Verbundenheit haben, das ist schon wichtig. Also wenn wir ein ausschließlich tschechisches Unternehmen haben, dann wird es schwierig, weil es dann natürlich auch die gewisse Sprachbarriere gibt etc., wo es schwierig werden würde. Weswegen wir immer eine deutsche Tochter- oder Schwestergesellschaft benötigen, dann ist das für uns alles interessant.
Okay. Wenn es dann schief geht, Michael, dann hattest du eben schon die Aussonderungsrechte angesprochen, die wichtig sind für einen Sale- und Leaseback-Finanzierer. Wir hatten jetzt schon über unterschiedliche Länder gesprochen. Funktioniert das in der Rechtstheorie überall gleich? Und wo funktioniert es dann auch in der Rechtspraxis und wo funktioniert es auch nicht?
Also in der Rechtstheorie gibt es gerade in Osteuropa einige Länder, die sehr ähnlich das aufgenommen haben, was wir bei uns im deutschen Recht verankert haben. Auch historisch bedingt, gerade Tschechien, Ungarn, auch Polen ist recht ähnlich. Das ist immer in der Ausgestaltung ein bisschen anders, aber in der Theorie passt es. Und dann hat Tristan das ja schon passend angesprochen. Wir haben sicherlich Länder, in denen dann aus der Theorie in der Praxis es wirklich auch die Durchsetzbarkeit gibt. Sicherlich Tschechien, Polen ist da schon recht weit. Und je weiter man dann Richtung Osten sich bewegt, in der Tendenz wird es sicherlich schwieriger. Aber da fehlt mir dann auch die Erfahrung, um das im Detail sagen zu können, was da wie die Durchsetzbarkeit ist.
Habt ihr da schon, Tristan, Erfahrung gemacht in den einzelnen Ländern?
Ich habe mich da informiert und bei uns ist es auch ähnlich. Wir haben da bisher noch keine Praxisbeispiele, wofür wir jetzt auch nicht unglücklich sind. Aber wie Michael gerade auch schon meinte, wir sind da immer sehr genau in unseren Prüfungen und auch bei der rechtlichen Betrachtung und auch wirklich rechtliche Betrachtung und dann aber auch vor Ort einfach mal reinhorchen in die Wirtschaft. Wie sieht's überhaupt aus im Fall? Man hat natürlich auch ein Netzwerk von Objektspezialisten, von Objektverwertern, die in den verschiedensten Ländern schon mal tätig waren und dann immer ganz gute Erfahrungsberichte haben, wie die Umsetzbarkeit ja bei der Sicherstellung ist. Aber bisher haben wir dort keine negativen Erfahrungen gemacht.
Wie ist das denn eigentlich grundsätzlich, wenn ihr während der Laufzeit der Finanzierung merkt, dass euch der Zweitmarktwert abschmiert? Habt ihr noch irgendein Eingriffsrecht oder könnt ihr dem einfach nur zugucken?
Das ist Fluch und Segen zugleich. Dadurch, was Michael einleitend meinte, ist, es ist eigentlich ein klassischer Leasingvertrag und ein Leasingvertrag ist unkündbar mit einer vorher festgelegten Laufzeit. Und in dieser Laufzeit sind einem ja so ein bisschen die Hände gebunden, wenn man möchte. Und das heißt, wir haben faktisch keine Möglichkeit. Und das ist natürlich ein Risiko, das es gibt. Wir haben aber gelernt in den letzten Jahren, und das ist jetzt nicht explizit die Nordleasing, sondern die ganze Branche, wirklich die Objekte einfach genauer zu scannen und zu screenen, dass diese Überraschungen, nenne ich sie mal, eigentlich nicht mehr vorkommen sollten. Und angenommen, es wäre dann doch mal so, dass wir merken, okay, die Objektwerte schmieren ab. Das ist ja per se erstmal keine Herausforderung, wenn das Unternehmen weiterhin den Vertrag bedienen kann. Wenn wir jetzt natürlich beide Themen haben, auf der einen Seite sind die Objekte nicht mehr das wert, für das der Kunde sie bei uns finanziert hat. Und auf der anderen Seite geht es dem Unternehmen wirtschaftlich auch nicht mehr so gut und vielleicht bleiben auch Ratenzahlungen aus. Dann müssen wir mit dem Unternehmen, mit dem Kundenunternehmen in den Austausch gehen und finden da immer eine zufriedenstellende Lösung, dass der Kunde die Objekte weiter nutzen kann und dann im Rahmen einer Stundung oder sonstiges wirklich den Vertrag bedienen kann.
Aber ein Stück weit, wenn man ehrlich ist, ist das doch eingepreist bei euch, das Ganze. Ich meine, sicherlich gibt es viele Vorteile, wie wir gesagt haben. Aber die günstigste Finanzierung ist sicherlich eure Finanzierung auch nicht, was wahrscheinlich doch auch mit dem Umstand zusammenhängt, dass ihr bereit seid, in Risikosituationen reinzugehen und auch ja Assets zu finanzieren, die schon ein Stückchen älter sind. Irgendwo muss ja für euch das Risiko auch abgedeckt sein.
Zum einen, was die Objekte angeht, die älter sind. Wir schauen uns den Maschinenpark hier an und es ist sehr wichtig, dass wir eine sehr diversifizierte Betrachtung haben. Wir sehen, okay, wir haben ältere Maschinen, neuere Maschinen und in dieser Mischkalkulation ergibt sich dann ein Gesamtwert, der auch ungefähr den tatsächlichen Wert und auch dem eingepreisten Risiko entspricht. Bezüglich der finanziellen Betrachtungsweise ist es natürlich so, dass wir als Sonderfinanzierer, als Finanzierer in Ausnahmesituationen nicht direkt mit Banken konkurrieren konnten. Betonung liegt auf Konten, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, durch verschiedene Anpassungen unserer Restrukturierungsstruktur auch Unternehmen in wirklich Situationen mit sehr attraktiven Zinsen mit Liquidität versorgen zu können, weil wir das so ein bisschen umgestellt haben. Also vor 2-3 Jahren hätte ich jetzt sehr entwaffnet die Hände heben müssen. Mittlerweile ist es aber so, dass wir da relativ entspannt gucken können, weil wir wirklich sagen können, wir können auch Unternehmen unterstützen, die finanziell gut dastehen, aber dann auch mit attraktiven Zinsen, die vielleicht auch mit den KK-Linien der Banken konkurrieren können.
Das, gut, dann liegt das wahrscheinlich an meiner Perspektive der Restrukturierung, dass ich diese Fälle immer im Blick habe. Da ist es sicherlich so, dass die Zinsen schon beachtlich sind, aber nichtsdestotrotz ist der Vorteil natürlich gegeben, dass gerade andere Beteiligte überhaupt keinen Kredit mehr geben wollen und ihr seid bereit einzusteigen. Das kann natürlich sehr, sehr wertvoll sein und dann muss das Risiko vergütet werden. Insofern haben wir da gar keine Diskrepanz in der Betrachtung, sondern das gehört für mich dazu. Und wenn man sich überlegt, wie man das einsetzen kann in diesen Krisensituationen, dann ist das für mich einfach ein Baustein, der in Ordnung ist.
Auf die Zinsen würde ich dann doch gerne nochmal eingehen. Wir haben auch da behaupte ich jetzt mal, dass ich fast für die Marktbegleiter und den Markt sprechen kann, weil ich man ja doch der, wie gesagt, sehr klein transparent ist. Gab es sicherlich Zeiten, wo du komplett recht hattest. Es ist aber so, dass sich das Zinsniveau, also zum einen hat mir mein erster Chef mal gesagt, Tristan, sprich nie über den Zins oder den Preis, sondern sprich über den Nutzen, den der Kunde hat. Und ich denke, wenn wir jetzt über ein Zinsniveau sprechen, was bei weitem nicht so exorbitant hoch ist, wie jetzt, wenn ich im privaten Bereich mit einem Dispozins angucke oder sonstiges, also das ist teilweise ein oder knapp zweistellig, wenn wir jetzt mal wirklich über Zahlen reden wollen, ist es so, dass der Nutzen für ein Unternehmen ja um ein lächerliches höher ist als diese Kosten, die er hat, die er zu tragen hat bei einem Sale-Leaseback-Vertrag.
Ich will auch gar nicht über die Zinsen diskutieren, sondern ich sage ja gerade, der Vorteil von eurer Transaktionsstruktur überwiegt mögliche höhere Zinsen bei weitem.
Absolut.
Ja, das sehe ich in der Praxis, weil wir ja gerade in den Situationen oft keinen Ausweg mehr haben, zumindest in der Sanierung und mit eurem Finanzbaustein dann Türen öffnen können.
Lasst uns dafür doch nochmal einen anderen Anwendungsfall anschauen. Gerne. Bisher sind wir jetzt von Unternehmen ausgegangen, die in Osteuropa eine Produktion haben, da in Schwierigkeiten geraten und eine Finanzierung brauchen oder was aufbauen wollen und weil die lokale Finanzierung nicht funktioniert, auch da auf einen Sale and Leaseback zurückgreifen. Jetzt gehen wir mal den einen Schritt weiter. Da ist ein Unternehmen wirklich in die Grätsche gegangen und es soll aber weitergehen. Das heißt, wir haben ein insolventes Unternehmen, wir haben einen Maschinenwert, der vielleicht in den Keller gesunken ist, was in dem Fall ja gar nicht so schlecht ist, weil es gibt einen Erwerber, der dann einen geringeren Kaufpreis zahlen muss. Ist auch dafür, Michael, aus deiner Sicht in Osteuropa dann ein Sale and Leaseback ein vernünftiger Weg, um das zu finanzieren?
Ja, also da hätte ich direkt ein Praxisbeispiel, bei dem wir das nutzen konnten. Da ist ein Unternehmen mit Stammsitz in Deutschland, ein Automobilzulieferer und Produktionsstätten in Ungarn in die Insolvenz gegangen. Und dann hat der Insolvenzverwalter einen Erwerber gesucht. Wir haben den Erwerber dann begleitet beim Erwerb des Unternehmens aus der Insolvenz. Und genau da stellte sich die Frage, wie finanziert man das Ganze? Weil die Banken in Deutschland, viele waren in der Insolvenz selbst betroffen, die waren dann nicht bereit, den Investor neu zu finanzieren, um dieses Unternehmen zu erwerben und fortzuführen. Und gerade da haben wir an die Asset-Finanzierung gedacht und haben dann auch die Maschinen sowohl in Deutschland als auch in Ungarn über Sell and Leaseback finanzieren können und darüber den Kaufpreis zum Erwerb des Unternehmens aus der Insolvenz finanziert, weil die Betrachtungsweise ein anderes. Also auch da zeigt sich, diese Asset-basierte Finanzierung war dort der Dosenöffner, um die Übernahme des Unternehmens aus der Insolvenz zu ermöglichen und rund 500 Arbeitsplätze zu sichern. Und das Unternehmen ist jetzt schon über 3 Jahre erfolgreich wieder am Markt unterwegs.
Okay. Anderer Ansatz, Tristan, ist Maschinen, die man in Deutschland schon stehen hat, nach Osteuropa rüberzubringen, dort von den geringeren Lohnkosten zu profitieren. Wird nicht so wahnsinnig oft gemacht, aber ist das was, was ihr schon mal begleitet habt? Und was hat das unter Finanzierungsaspekten für Herausforderungen oder vielleicht auch unter anderen Aspekten?
Das ist eine Transaktion, die wir in der Form noch nicht begleitet haben und wo es auch unwahrscheinlich ist, dass die in der näheren Zukunft dauerhaft, es gibt natürlich immer Ausnahmesituationen, begleitet werden kann, weil wir durch das Wegerisiko, das Transportrisiko einfach nicht bezifferbare Risiken haben, wo man die vollumfängliche Finanzierung erst wirklich aufbauen könnte, wenn die Objekte am finalen Ort stehen und in Betrieb genommen worden sind. Dementsprechend auch da sucht man immer nach kreativen Lösungen und deswegen sagt niemals nie. Aber rein faktisch ist es eine Finanzierung, die sehr, sehr schwer darstellbar ist. Außerdem, ich glaube, Michael, da wirst du mir auch zustimmen, die wirtschaftliche Betrachtung, bereits genutzte Maschinen nach Osteuropa zu verlagern, die hier in Deutschland abgebaut werden müssen, transportiert werden müssen, dann kommen noch Zölle dazu, wieder aufgebaut werden müssen, etc., etc. Da bezweifle ich auch, ob der ökonomische Nutzen wirklich dahingehend so, ob es sinnvoll ist oder ob man, vor allem wenn man sich den momentanen Neumaschinenmarkt anguckt, wo mit sehr hohen Rabatten gearbeitet wird, ob es nicht sinnvoller ist, einfach sich neue Maschinen ins Haus zu stellen.
Wenn man es sehr einfach betrachtet, ist es ja eigentlich auch nicht der Anwendungsbereich für euer Finanzierungsmodell. Bei euch geht es doch darum, wie wir eingangs schon gesagt haben, ihr könnt die Maschinen besser bewerten als viele Standardbankfinanzierer und daraus entsteht der Mehrwert eurer Finanzierung und die Chance, dass ihr machen könnt. Und Voraussetzung dafür ist, dass ihr keine Sonderrisiken eingeht, wie du sagst, mit Transport und Erwerb und Ähnlichem. Dort, wo die Maschinen stehen, könnt ihr in das Unternehmen reingucken, auf die Aktivseite der Bilanz eigentlich, ja, und schaut euch, welche Vermögensgegenstände könnt ihr dort euch rauspicken und sie dann isoliert finanzieren. Das ist der Ansatz und dafür muss das Unternehmen schon da sein, Bastian. Also das Thema Verlagerung sehe ich auch, wenn dann für die normalen Leasinggeber vielleicht, die sagen, die machen das, aber auch da schwierig, gebrauchte Maschinen. Also das ist, glaube ich, nicht der Ansatz, sondern wirklich dann die Assets, die vor Ort stehen für diese Spezialform.
Okay, dann lass uns doch nochmal den umgekehrten Fall angucken. Wir haben jetzt drüber gesprochen, wenn deutsche Unternehmen im Ausland Produktion aufbauen, gibt's auch umgekehrt ausländische Unternehmen, die nach Deutschland kommen. Die stehen doch eigentlich, Michael, vor einem ähnlichen Problem, was die Finanzierung anbelangt, oder?
Das ist ähnlich. Da hatten wir auch schon einen Fall, wo ein sehr großes Unternehmen aus Taiwan im Sauerland ein Unternehmen übernommen hat. Ja, die standen dann so ein bisschen vor der Frage, wie finanzieren wir uns eigentlich vor Ort? Und der Standardansatz war, ja gut, wir haben eine Bank aus Taiwan, die hat eine Niederlassung in Frankfurt und über die fragen wir mal, dass die jetzt uns dort Finanzierung gewähren. Und das war natürlich sehr schwierig für die handelnden Personen zu überlegen, für die taiwanesische Bank, wie soll ich im Sauerland jetzt so ein Unternehmen finanzieren? Und da haben wir auch gesagt, Leute, überlegt doch mal, was wir haben. In dem Unternehmen gibt es viele Vermögensgegenstände. Lasst uns doch mal mit einem Sale-Leaseback-Anbieter sprechen und sehen, dass wir darüber eine Finanzierung gewähren. Das hat dann auch funktioniert und geklappt. Und damit war auch das eine gute lokale Lösung, zumal der Einstieg mit einer lokalen Bank zum einen Anfang nicht ganz einfach war, weil es auch ein Restrukturierungsfall war. Und so hatten wir darüber eine Möglichkeit, auch für jemanden, der aus dem Ausland hier ein Unternehmen erworben hat, eine Finanzierungsoption im Inland zu öffnen.
Macht ihr sowas häufiger, Tristan?
Wir haben immer mal wieder Situationen, wo dann häufig über Beratungshäuser wie jetzt Aderholt an uns solche Fälle ans Rand trägt und dann stehen wir natürlich gerne einfach mit unserer Dienstleistung zur Verfügung. Es ist auf der anderen Seite so, dass häufig, was wir auch am Anfang schon erwähnten, es reicht häufig nicht aus, ausschließlich auf die Sell and Leaseback Transaktion zurückzusetzen. Also es ist ein Instrument in der Restrukturierung, aber es ist jetzt nicht das Allheilmittel. Also es ist da schon ein ein Strauß an verschiedenen Maßnahmen, die zusammen einfach den Fortbestand des Unternehmens sichern. Und da gibt es dann die Experten wie Michael, der genau dann natürlich weiß, okay, welches Tool brauche ich jetzt aus meinem Werkzeugkasten? Und da ist es schon so, dass wir dann häufiger mal angefragt werden, ja.
Dann lass uns nochmal zurückkehren nach Osteuropa. Das ist eine Region, in der deutlich mehr Wachstum erwartet wird, als wir hier in Deutschland haben werden. Das ist eine Region, die, gerade wenn man noch ein Stück weiter nach Osten geht, sicherlich auch unter Lohnkostenaspekten als Produktionsstandort nicht an Attraktivität verlieren wird. Und wenn ich mir eine aktuelle Umfrage angucke, die der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft zusammen mit der KPMG nicht veröffentlicht, aber an die Presse weitergespielt hat, dann erwarten da deutsche Unternehmen tatsächlich auch deutlich mehr eigene Aktivität. So, meine Frage erstmal, seht ihr das auch schon aktuell? Ist das so? Gerade du, Michael, beobachtest das ja nun schon seit längerer Zeit. Ist da gerade Dynamik drin oder ist das mehr Wunschdenken?
Nein, wir sehen das schon gerade im Automobilbereich sehr stark, dass angefangen von den großen Herstellern, die dort dann ihre Fabriken errichten, dann auch viele im Zuliefererbereich dort sich hinbewegen. Das ist das, wo ich es persönlich sehe. Den Rest würde ich eher dann aus der Zeitung entnehmen können. Aber in den Fällen, die wir kennen, sind das dann vor allem die Automobilhersteller und der Automotorsektor, der sich dorthin bewegt. Aber es wird sicherlich noch mehr geben.
Also wenn es wirklich Wachstum geben soll, müssten eigentlich ja andere Branchen nachziehen. Und da liegen sicherlich einige auf der Hand. Aber das siehst du noch nicht.
Ja, also ich könnte dir nicht genau sagen, welche Branchen noch mit reingehen. Auch dort kommt natürlich dann immer die Frage und Schwelle, wie viel können wir hier durch Automatisierung in Deutschland vielleicht auch gewisse Produktionen halten. Auch da haben wir das erlebt, dass in einem unserer Fälle jemand aus dem Bereich, aus dem chinesischen Bereich bewusst eine Produktionsstätte in Deutschland übernommen hat, die hochautomatisiert war, weil die gesagt haben, das Thema Made in Germany ist immer noch interessant und bei hochautomatisiertem sind die Kosten nicht unbedingt viel höher. Da gibt es, glaube ich, beide Richtungen und man sollte sich nicht zu sehr darauf versteifen, auf das Thema Lohnkosten, sondern auch an mancher Stelle überlegen, kann ich durch Innovation, Fortschritt und Ähnliches auch ähnliche Preise erreichen? Das ist so meine eher persönliche Meinung als das, was man aus den Umfragen vielleicht aktuell sieht.
Mhm. Was beobachtet ihr denn, Tristan?
Es ist schon so, dass die Nachfragen steigen. Und da ist es momentan vor allem Rumänien, was wirklich momentan im Kommen ist. Und es ist aber auch überwiegend Automotive noch. Also die verarbeitende Industrie allgemein, denke ich, wird noch nachziehen. Aber es ist ähnlich wie Michael. Ich will mich da jetzt nicht auf irgendeine Branche festlegen. Das wäre so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Wir wissen nicht, welche Branchen zum einen sagen, wir gehen einfach weiter in die klassische Fertigung in Osteuropa oder schaffen halt durch Automatisierung wirklich die Möglichkeit, bestehende Standorte effizient steigern zu betreiben und gar nicht nach Osteuropa zu verlagern.
Hm. Michael, wenn Unternehmen nach Osteuropa gehen und es geht schief, ist es dann schwerer zu restrukturieren als in Deutschland?
Ich glaube nicht, dass es schwerer ist grundsätzlich. Es ist nur etwas, was dann lokal gemacht werden muss. Eine Restrukturierung, davon bin ich fest überzeugt, muss im Wesentlichen lokal organisiert werden oder mitorganisiert werden. Dann müsste man es mit Kollegen vor Ort machen und dann das Ganze begleiten, auch die Besonderheiten vor Ort kennen. Es wäre wahrscheinlich recht schwierig, aus Deutschland eine Restrukturierung in Osteuropa so zu steuern und in gleichem Umfang zu steuern, wie man es hier in Deutschland machen kann. Nicht ausgeschlossen, aber sicherlich herausfordernd.
Wir haben über das Thema Rechtssicherheit in osteuropäischen Ländern kurz gesprochen. Wir haben nicht wirklich über das Thema Korruption gesprochen, das aber ja durchaus auch eins ist. Wie wirkt das in der Restrukturierung? Ist es eher ein Hemmnis oder macht es eher Dinge möglich, die vielleicht im deutschen Rechtsrahmen nicht funktionieren würden?
Also bei Korruption fällt mir immer eine Erfahrung, die ich gemacht habe, kurz nach dem Studium, als ich durch Mexiko gereist bin und etwas irritiert war, wie schwierig es an manchen Ecken war und die Empfehlung war, bloß keinen Polizisten anzusprechen. Und habe ich einen Deutschen getroffen, der ein Hotel betrieben hat, ein recht einfaches, und habe den gefragt, wie er das eigentlich aushält, hier ein Geschäft zu machen. Da hat er gesagt, das ist ganz einfach, du musst mehr bescheißen, als du beschissen wirst und dann machst du Kohle. Ja, und dann hat er gezeigt, wie er die Überlandleitung angezapft hat und für seine Klimaanlagen keinen Strom bezahlt hat. Ich finde das sehr schwer, das zu sagen. Ich glaube nicht, dass du sagen kannst, Korruption oder Korruptionsanfälligkeit erleichtert, Restrukturierung oder eben nicht. Das sind alles Sondersituationen. Das glaube ich nicht, dass man was sagen kann. Ja, das ist, du musst dich wahrscheinlich anpassen dem, wie das Umfeld ist und dann sehen, was ist. Aber das gibt kein besser oder schlechter für das Thema Restrukturierung.
Wie ist das bei euch, Tristan? Kriegt ihr eher kalte Füße, wenn euch in Osteuropa was auf die Füße fällt oder ist das wie in Deutschland?
Wir haben noch zu wenig Praxisbeispiele, um dort jetzt wirklich nachhaltig irgendwas erzählen zu können. Natürlich ist es so, was wir auch eingangs schon gesagt hatten, nur weil man das Recht hat und der Eigentümer ist, heißt es nicht, dass man hingehen kann wie in Deutschland oder Österreich oder jetzt auch mittlerweile in Tschechien und Polen und die Objekte sicherstellt und sein Eigentum durchsetzen kann. Also die Durchsetzbarkeit, sicherlich auch korruptionsbedingt, kann spannend sein, je weiter nach Osteuropa man kommt. Aber wir sehen das relativ entspannt in den meisten Ländern. Ungarn ist natürlich ein Beispiel, was wir gerade eben schon mal kurz hatten, was eine gewisse Sonderstellung hat aufgrund der Abkehr der klassischen Werte, wo man sich einfach momentan nicht so sicher ist. Aber bei den anderen dortigen Ländern machen wir uns eigentlich wenig Sorgen, natürlich nach rechtlicher Prüfung und gewissen Erfahrungen von Personen, die dort vor Ort schon tätig waren.
Das vielleicht nochmal aufgreifend, Michael, zum Abschluss. Gibt es irgendein Land in Ost-Südosteuropa, von dem du explizit abraten würdest, aufgrund deiner Erfahrungen?
Also das gibt es nicht und da könnte ich auch aus keiner Erfahrung wirklich sprechen. Ich glaube, es gibt überall Chancen und Risiken. Man muss sich einfach bewusst sein, in welchem Stadium man ist. Und da sollten wir auch dann hier nicht auf zu hohem Ross sitzen in Deutschland. Wenn wir 20 Jahre zurückgucken, die Deutschland AG und Ähnliches, ja, da gab es auch vieles. Man muss einfach sich den Umständen ein Stück weit anpassen, aber abraten könnte ich gar nicht.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, ihr zwei. Das war sehr lehrreich, hat auch Freude gemacht. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Ich bin sicher, unseren Zuhörern auch. Dafür gilt euch beiden mein herzlicher Dank. Und ja, allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com